Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Ich begrüße heute Jesse Albert zum Gespräch und ich finde das richtig schön, dass du zu mir gekommen bist. Hallo Jesse.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Es ist trüb draußen, das neue Jahr hat angefangen und es fühlt sich irgendwie an wie der 41. Dezember 2020. Es hat sich nicht so viel geändert. Wir sind mitten in Corona und uns Kulturschaffende betrifft das ja in einer ganz spezifischen Weise. Aber bevor wir überhaupt irgendwie über die etwas nachdenklicheren Dinge sprechen, möchte ich erstmal alles Mögliche über dich wissen. Und am besten von Anfang an. Erzähl doch mal, wo bist du geboren?
Auf dem Parkplatz von Köln in Bonn. Bonn-Beuel.
Das war präzise. Genau dort?
In Bonn-Beuel im Krankenhaus, ja. Meine Eltern haben in Köln gewohnt und haben sich entschieden, am Tag meiner Geburt nicht in Köln zu sein.
Und deswegen der Parkplatz?
Nee, Bonn wird ja gerne spaßhaft auch als der Parkplatz von Köln bezeichnet.
Und jetzt habe ich spät geschaltet. Alles klar, Parkplatz von Köln. Und was machen deine Eltern?
Meine Mom ist Psychologin und mein Vater war, also ist inzwischen in Ruhestand gegangen, Großhandelskaufmann oder Industriekaufmann für Bayer Leverkusen.
Okay. Vorhin habe ich irgendwas von Wein und Bier gehört. Waren das die Eltern?
Nee, die Großeltern beziehungsweise Onkel. Also väterlicherseits haben wir eine Brauerei in der Familie und mütterlicherseits kommen wir aus dem schönen Weinanbaugebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Oh ja, die sind lecker.
Da muss ich dein Wort für nehmen, das weiß ich nicht.
Ja, weil du nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin überhaupt keinen Alkohol trinkst.
Kein Alkohol.
Gar nicht, nie.
Nie. Also ich habe, als ich jung und dumm war und dachte, man muss das machen, um cool zu sein und dazu zu gehören, habe ich Alkohol getrunken. Und irgendwann habe ich gemerkt, brauche ich nicht.
Ja. Gut. Braucht man ja auch eigentlich
Gespräch nicht. Zu Ende. So einen unsympathischen Typ, den will ich nicht mehr hören. Auf gar keinen. Nee, trinkt ja keinen Alkohol. Was ist das Nächste? Der raucht auch bestimmt nicht.
Naja, das ist okay, aber ich muss erst mal drüber nachdenken.
Das ist okay. Schön. Vielen lieben Dank, dass das okay ist.
Nein, damit hadere ich ja nicht, aber so ein Weinchen ist schon lecker. Na gut, Jesse, und jetzt will ich natürlich wissen, wie du zur Schauspielerei gekommen bist. Überhaupt, erzähl doch mal, was du alles machst. Du bist Schauspieler.
Richtig. Ich habe noch berufsbegleitend Theaterpädagogik gelernt und arbeite als Theaterpädagoge. Habe dann gedacht, das ist nicht genug und habe noch ein Sportjournalismusstudium abgeschlossen und hin und wieder mache ich auch das, arbeite in dem Bereich. Ich glaube, beruflich ist das, was ich beruflich mache. Ich mache natürlich auch andere Sachen sehr, sehr gerne, aber ich glaube, die Frage war jetzt auf den Beruf ausgelegt.
Ja, und wie bist du zur Schauspielerei gekommen?
In meiner Familie war irgendwie immer das so, dass man an Silvester oder jetzt um den Jahreswechsel was aufführt. Musik, Gedichte oder kleine Theaterstücke. Und da habe ich das zum ersten Mal gelernt oder gemacht und habe gemerkt, boah, das macht mir Spaß. Und irgendwann in der ersten Klasse haben wir Theater gespielt und ich habe gemerkt, boah, wenn man das macht, dann bringt man ganz viele Leute zum Lachen. Wir haben die Heinzelmännchen von Köln gespielt und ich habe den Heinzelmann gespielt, das Heinzelmännchen, das auf einer Erbse ausgerutscht ist und alle haben gelacht und ich habe gemerkt, boah, ich tue nur so und trotzdem lachen alle. Und dieses andere, ja, ich glaube, es ist nicht nur das Lachen, also ich mag Comedy oder Komödien sehr, sehr gerne, aber dieses Verzaubern des Publikums oder das Berühren, Bewegen des Publikums, das ist das, was den Zauber der Schauspielerei für mich ausmacht und auch von anderen Künsten. Also im Augenblick habe ich, seit 2 Jahren habe ich die Magie ein bisschen für mich entdeckt, also Kartentricks und so weiter und so fort. Und das mag ich besonders gerne. Deswegen, weil es eine Leidenschaft ist, die ich erst so als Hobby abgetan habe, aber irgendwann gab es dann so einen Moment, wo ich gedacht habe, boah, vielleicht sollte man das tun, worauf man am meisten Lust hat im Leben. Und ja, dann ist wirklich in einem Augenblick die Entscheidung gefallen und dann habe ich das gemacht.
Du hast es gemacht, das heißt, du hast es gelernt, studiert?
Ich bin auf die Schauspielschule gegangen, also habe mich erstmal an der Schauspielschule beworben, habe vorgesprochen.
Welche Schauspielschule?
Theater der Keller hier in Köln.
Aha.
Genau. Und das war dann nicht so von Erfolg gekrönt von beiden Seiten für mich. Also jetzt in der Reflexion sehe ich da natürlich auch die Fehler bei mir, aber zu der Zeit dachte ich einfach, boah, das sind die schlechtesten Dozenten aller Zeiten. Aber ich glaube, ich war auch einfach in einem Alter oder in einem Zustand, wo ich mir von den Leuten nichts sagen lassen wollte. Vielleicht waren das nicht die richtigen für mich und ich nicht die richtigen für die. Und so ging man da nach 2 Jahren getrennte Wege. Und dann dachte ich, na, dann ist vielleicht doch nicht die professionelle Schauspielerei. Vielleicht hat sie doch recht, es ist nur ein Hobby. Und durch eine glückliche Fügung bin ich dann aber ans Theater zurückgekommen, nämlich über die Theaterpädagogik. Theaterpädagogik habe ich jetzt komisch betont. Theaterpädagogik. Und
Pädagogie.
Dann ins Ensemble eines kleinen Theaters hier in Köln. Und dann hat es mich wieder gefasst. Und ich habe das große Glück, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte und machen kann und davon bisher mein Leben finanzieren konnte.
Das klingt erfolgreich. Ich habe irgendwann mal definiert, Erfolg ist, wenn man davon leben kann. Das ist dann schon mal was. Weil gerade bei uns, wenn man so als Solist durchs Leben gehen will, das ist nicht so leicht.
Ich glaube, dass das ein Merkmal des Erfolges ist, ne? Wenn man davon leben kann natürlich. Aber auch nur so lange, wie es einem Spaß macht, also wie es einem Freude bringt. Ich glaube, dass es, ich meine, man hat dann immer noch beruflichen Erfolg, aber ich weiß nicht, was der Wert ist, wenn man beruflichen Erfolg hat, wenn es einem eigentlich keinen Spaß mehr macht, ob das dann noch Erfolg ist.
Das stimmt natürlich. Das wäre die andere Ebene. Aber bleiben wir mal bei dem Lernen. Wie ist es dann weitergegangen? Also du bist dann aus der Schauspielschule weg und wie hat es dich dann ereilt? Wie hast du Glück gehabt, dass du es dann trotzdem zu deinem Beruf, zu deiner Berufung, die du leben kannst, gemacht hast?
Ja, also über die Theaterpädagogik habe ich mit einer Grundschulklasse Stücke oder mit mehreren, aber mit einer ganz speziell ein Stück erarbeitet und wollte denen auch mal zeigen, wie das nicht nur in der eigenen Turnhalle ist oder in dem Musikraum, wo das eben in den Schulen ja stattfindet oder dann in der Aula, sondern wie es an einem echten Theater ist. Mhm. Und habe nach einem Theater gesucht, in das ich mit den Schülern mal gehen könnte und hinter die Kulissen gucken könnte. Und habe dann einfach in der Nähe eins gefunden, bin hin und habe mit der Prinzipalin gesprochen oder der Intendantin. Und die meinte, an dem Tag ist schlecht, darf ich ein Vorsprechen? Dann habe ich gesagt, für was denn? Ist ja interessant. Und es war für das Bildnis des Dorian Gray. Und habe ich gesagt, das ist ein schönes Stück, da bin ich gespannt drauf. Und sie meinte, ja, du würdest optisch voll auf die Rolle passen.
Ja.
Ob ich schon mal geschauspielert hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, so, habe ich gemacht, habe ich so ein bisschen gelernt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann hättest du morgen Zeit zum Vorsprechen zu kommen. Und dann habe ich innerhalb eines Tages die Rolle vorbereitet, habe die vorgesprochen, habe die Rolle bekommen und bin dann über das Stück eben ins Ensemble, habe dann mehrere Stücke da spielen dürfen.
Mhm.
Ja.
Welches Theater?
Das Metropoltheater. Ist das schon Südstadt? Im Süden von Köln auf jeden Fall. Ein sehr schönes, kleines Theater. Wirklich wunderschön. Also sollte man hingehen. Ist jetzt nicht das Schauspielhaus von der Größe. Ich glaube 150 Plätze, aber unglaublich schön und atmosphärisch.
Am Broadway gibt es durchaus kleinere Theater, ne?
Durchaus, ja.
Und du warst also Dorian Gray?
Nein, ich war, wie heißt die Rolle?
Das Basil. Bild.
Basil, ich war der Kerzenständer. Nee, ich war der Maler des Bildes.
Ja.
Basil ist das, glaube ich, ne?
Ja, okay. Okay, spannend. Und wie ist es dann weitergegangen?
Als ich gemerkt habe, und jetzt kommen wir zu dem Erfolg, als ob wir es abgesprochen hätten. Als ich gemerkt habe, okay, doch, das ist der Beruf, den du machen willst, habe ich dann auch irgendwann gedacht, okay, du willst vielleicht auch davon leben können und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die kleinen Theater können nicht die Gagen zahlen, wo man dann eine Familie von ernähren kann. Und ich hatte in der Zeit auch schon viele Kurzfilme gemacht und also Studentenprojekte, was das Filmische anging und habe mich dann bei einer Agentur beworben hier in Köln und habe das große Glück gehabt, dass die mich sofort unter Vertrag genommen hat Und von da an konnte ich von der Schauspielerei leben, weil beim Film einfach ein bisschen besser bezahlt. Nicht ein bisschen besser, weil da ansprechend bezahlt wird.
Ansprechend, attraktiv. Das ist Silvia Heimann?
Silvia Heimann von Heimanns Agentur. Ja. Grüße gehen raus an Heimanns. Du hattest schon Kollegen von, du hattest zwei Kollegen von mir schon.
Naja, weil ich als Silvia Heimann ganz gut kenne.
Ach, und woher
ich
denn?
Finde, ja, sie hatte da so ein schönes Büro hier in der Gocherstraße. Nein, aber der Punkt ist, dass sie ein unglaublich gutes Portfolio hat. Also ich finde euch alle irgendwie sehr, sehr, sehr interessant. Und warum soll ich dann woanders gucken, wenn ich bei Silvia so fündig werde? Ne? Und deswegen freut mich, dass du gekommen bist. Und sag mal, das ist jetzt etwas allgemein gehalten, aber kannst du beantworten, abgesehen von Spaß, was die Schauspielerei dir bedeutet?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Verzaubern. Also es hat einfach einen Zauber. Also alle Künste haben einen Zauber. Und ich habe zwar Klavierspielen gelernt, weil die Eltern es wollten.
Ich werde hören. Ja, so. Moment. Gleich weiter zum Zauber.
Ja.
Du hast Klavierspielen gelernt?
Genau, ich glaube, in einem zarten Alter von 6 Jahren entschieden sich meine Eltern, dass es für einen Jungen aus gutem Haus, dass es sich für den gehört, Klavier spielen zu können. Nein, meine Eltern sind einfach sehr, sehr gute Eltern und wollten mir die Musik nahe bringen.
Und haben sie es geschafft?
Ich mag Musik sehr, sehr gerne. Das Klavierspielen habe ich widerwillig gemacht und habe das, glaube ich, 4, 5 Jahre gemacht. Und ich kann Noten lesen. In den Theaterstücken, in denen ich spiele, darf ich auch ab und zu singen. aber ich würde, also in meiner Vita steht, dass ich Grundkenntnisse im Umgang mit dem Klavier habe. Das stimmt. Ich mache es auch ab und zu. Ich habe ein Keyboard zu Hause, dass ich ganz, ganz selten raushole, um es abzustauben und dann wieder unter das Sofa zu schieben.
Oh Gott, unter das Sofa?
Das ist sehr brutal. Aber Vorsätze fürs neue Jahr. Ich habe mir vorgenommen, Ukulele zu lernen. Habe mir auch schon eine bestellt, die ist auch schon gekommen. Und dann hat meine Freundin mir gesagt, ach, wieso hast du die denn jetzt selbst gekauft? Du hast bald Geburtstag, du kriegst eine viel schönere. Schick die wieder zurück. Und deswegen darf ich erst ab dem 23., 24. Januar Ukulele spielen.
Also schon ein Wassermann.
Genau. Mhm. Wie Clara. Zauber.
Ja, die Wassermänner, die sind ja alle sehr, ja, eigentlich immer früh dran und wahnsinnig kreativ. Ja, früh dran. Der Schubert war Wassermann, Mozart war Wassermann, Mendelssohn war Wassermann und das waren ja alles Wunderkinder.
Und Dankeschön.
Ja.
Ich nehme das, du brauchst gar nichts mehr sagen. Dieser Podcast ist an dieser Stelle zu Ende und heißt Jesse Wunderkind.
Jesse das Wunderkind. Wunderbar. Also das Klavier war es wohl nicht. Wie weit bist du denn gekommen? Was war denn das Letzte, was du gespielt hast vor dem Abschied?
Das wohltemperierte Klavier.
Das Ganze?
Das Ganze. Schade, hier ist ein Fachmann, der versteht das.
Schwer beeindruckend.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also irgendwas daraus?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne das Stück und weiß, dass ich das nicht geschafft hätte.
Das Stück.
Genau.
Und dann zurück zum Zauber. Dieser Zauber, was ist das? Du veränderst was in den Köpfen und Seelen der Menschen, die dich hören und sehen?
Im allerbesten Fall.
Was ist der schlechte Fall? Du erreichst sie nicht oder du verstörst sie?
Der schlechteste Fall ist, ich langweile sie. Das Ziel ist es, sie zu berühren in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Was der Zuschauer daraus macht, das ist immer seine Sache. Ich glaube, das hattest du schon ganz schön mit einem Kollegen von mir erörtert, dass ich nehme mir da auch nicht raus zu sagen, ich schaffe es, ihn zu verändern, sondern das macht der Mensch selbst, weil er was in dem Stück erkennt oder in der Rolle oder in der Problematik. Aber ja, also wenn ich ihn berühre und das anstoße, sei es durch ein Lachen, ein Weinen oder ein Wütendsein, dann ist das schon ein tolles Erlebnis.
Das ist ja eigentlich das, was die Künstlerschaft ausmacht.
Alle.
Genau.
Ja.
Ja.
Anregen. Also, ja.
Das tun Künstler, genau das. Und ob das die Musik ist, ob das ein Bild ist, ob das ein Schriftstück ist oder ob es gesprochen ist, öffentlich, womit ich die Schauspielerei meine. Es geht darum, die Menschen zu erreichen und irgendetwas in ihnen zu bewirken. Wie ist es denn, wenn man das nicht mehr darf? Also in meinem Fall, ich habe ja alle Konzerte verloren jetzt durch Corona, was natürlich neue Horizonte öffnet und neue Zeitdimensionen und neue Möglichkeiten. Darüber freue ich mich und dafür bin ich dankbar. Das ist ein ganz anderes Spielfeld und ein ganz anderes Thema. Aber die unmittelbare Kommunikation mit dem Publikum, mit den Menschen über die Kunst, die fällt ja erstmal weg. Jetzt hast du gesagt, oder ich weiß nicht, ob du es sagen würdest, dass wir Musiker ja weiter üben können und ihr Schauspieler jetzt nicht unbedingt zu Hause eure Texte rezitiert. Ist das so?
Ich habe das vorhin im Scherz gesagt, genau, dass du immerhin hier ans Klavier gehen kannst und ja, deiner Familie was vorspielen kannst und meine Freundin zu Hause abwinkt, wenn ich sage, wenn ich mich vor den Fernseher stelle und sage so, ich mache das jetzt besser, ich spiele das jetzt nach. Ja, also Schauspielern, also vor der Kamera findet ja noch statt und da habe ich auch das große Glück, das machen zu dürfen. Aber normalerweise bin ich immer Ende und Anfang des Jahres ein bisschen auf Theatertournee mit einer Theaterfirma, die ich habe. Und das fällt komplett weg und das fehlt mir enorm. Ich weiß nicht, ob das selbstsüchtig ist, ne? weil ich es auch für mich brauche, weil ich einfach weiß, ich würde mich jetzt nicht als Rampensau bezeichnen, aber dieses für andere spielen, andere zum Lachen, Weinen, Nachdenken bringen, das fehlt mir. Aber das, was du sagst, diese Interaktion mit dem Publikum, die ist ja auch beim Film nicht gegeben. Da steht die ganze Crew um dich rum und wenn man fertig ist, klatscht niemand, also sehr, sehr selten, ja, sondern dann geht man zur nächsten Szene über. Das heißt, das sofortige Feedback, was du im Theater hast oder beim Musikspielen eben, ist nicht gegeben und das fehlt.
Mhm. Ja, Aufnahmen habe ich ja auch zurzeit und ich merke, ich habe die Möglichkeit, da immer besser zu werden. Es ist einfach eine andere Arbeit. Man kann auch daran ganz neue Höhen erreichen eigentlich, ja, wenn man sich vollständig darauf einlässt. Und trotzdem, das, was du sagst, diese unmittelbare Reaktion des Publikums, die fällt weg. Schadet das der Entwicklung oder ist es irgendwie ein Enzym, was irgendwas anderes knackt?
Ich glaube beides. Also es schadet der Entwicklung oder es, weiß ich nicht, ob startet, aber stagniert auf jeden Fall. Ich habe neulich ein Casting gehabt und ich habe nicht ansatzweise geschafft, so zu spielen, wie ich das wollte, weil ich seit längerem nicht richtig gespielt habe. Und es fehlt einem persönlich, ne? Das Enzym wird nicht Enzyme werden ausgestoßen, ja?
Mhm.
Genau, das Enzym wird nicht
aktiviert
wenn ich vom Badezimmerspiegel eine Grimasse schneide. Quasi. Aber deswegen habe ich die Zauberei ein bisschen intensiviert, weil das kann ich üben. Das kann ich alleine üben. Das Schauspielen alleine üben ist irgendwie nicht so mein Ding zumindest.
Aber es ist auch eine Frage des Trainings, ganz offensichtlich, ne?
Schauspielen?
Ja.
Was hast du vorhin gesagt? Kunst ist, nee, was das mit dem Erfolg ist, wenn man davon leben kann, ne?
Schon. Ja, also ja, schon hat man, ne?
Genau.
Das meinte ich aber nicht ausschließlich.
Ja, ja. Und ich kenne, eine Kunstlehrerin hat mal zu mir gesagt, Kunst kommt von Können. Und das hat was Wahres. Und ja, das stimmt. Und Können muss geübt werden. Also ich glaube, irgendjemand in diesem Raum hat gesagt, Glück kann man trainieren. Und, und das stimmt. Also glücklich sein, das kann man, also erarbeiten ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann dafür arbeiten, dass es eventuell dahin geht. Und genauso ist es mit der Kunst und dem Können der Kunst.
Wie sieht diese Arbeit aus?
Bei der Schauspielerei jetzt?
Ja.
Speziell? Ich finde, dass Erfahrungen, die meine Schauspielerei weiter nach vorne bringen. Ich kann da nicht für alle Schauspieler sprechen und für alle Arbeitsprozesse, aber für mich und deswegen zurück zur Schauspielschule, da hatte ich einfach noch nicht so viel Erfahrung.
Mhm.
Und so nutze ich alle Erfahrungen jetzt und verarbeite die und vielleicht fehlt auch das, man macht ja viel weniger Erfahrung. Das ist ein Gedankenprozess, den ich jetzt gerade habe. Man macht ja wirklich viel, viel weniger Erfahrung, die man irgendwie ins Spiel einfließen lassen kann und die dann das Spiel nach vorne bringen und authentisch machen.
Ich habe eine befreundete Schriftstellerin und Journalistin, die sagte, Ich hatte während Corona endlich Zeit zu schreiben. Aber dadurch, dass ich keine echten Menschen gesehen habe oder fast gar nicht, konnte ich nicht schreiben. Diese Begegnungen, also wir sitzen hier weit genug voneinander entfernt, aber wir sind ja schon irgendwie Monaden geworden. Ja? Wir gehen alle für uns selber unsere Wege. Gut, wir haben unsere Familien zum Glück. Ich denke dann oft über Menschen nach, die gerade keine Partnerschaft haben, gerade eine Trennung hinter sich oder die sich in der Corona-Krise trennen. Und dann hast du keine Möglichkeit, das irgendwie aufzufangen, irgendwie zu verarbeiten durch Kommunikation, durch Interaktion. Das fällt ja alles weg. Und da sagst du gerade Erfahrung. Also nicht nur wir Künstler leben von Erfahrung, jeder Mensch tut das. Und wir können sie gerade nicht machen. Also wenn ich sage, dass ich keine Konzerte gebe, ist es eine Ich-Botschaft. Aber ich denke natürlich die ganze Dimension darum herum immer mit. Und wir haben eine Herausforderung erlebt in diesem Jahr, die ich kaum in Worte fassen kann. Also alle. Wir gehen gleich zu den guten Aspekten. Aber auch das muss mal verbalisiert sein, ja? Wir sind sehr auf uns zurückgeworfen. Und ich weiß natürlich, dass Kunst sehr aus der Introspektion lebt. Wir können ja nur das weitergeben, was wir sind, was wir denken. Und das werden wir durch Erfahrung. Mit Erfahrung meine ich auch Bücher lesen, auch das Üben. Aber du hast völlig recht. Diese eine Erfahrung fällt über einen großen Zeitraum einfach weg. Ne? Was macht deine Freundin?
Gerade eben auf unsere kleine Tochter aufpassen.
Wie alt ist die?
3 Monate.
Oh.
Ja. Und die ist super. Und normalerweise ist sie Grundschullehrerin. Also nicht die Tochter, sondern die Freundin.
noch nicht. Ja, Grundschule. Ja, Clara geht ja auch in die Grundschule. Zurück zur Arbeit. Was ist dein jetziges Projekt? Du hast gesagt, dass du bestimmte Projekte in Aussicht hast. Woran arbeitest du gerade?
Im Augenblick arbeite ich an einem hoffentlich bald aufzuführenden Theaterstück meiner Theaterfirma. Daran schreibe ich tatsächlich.
Worum geht's da?
Till Eulenspiegel erlebt eigentlich das, worüber wir hier gerade reden, dass man alleine, also der ist ja auch ein Aufführender, ein Künstler, und der wird in diesem Stück lernen, dass es die Gruppe braucht, um etwas aufzuführen und nicht nur er alleine da irgendwie der Showmaster ist. Es ist ein Kinderstück. Dann ist ein Traum von mir, tatsächlich mal als Zauberer ein Bühnenprogramm aufzuführen. Ich durfte jetzt schon auf Firmenfeiern, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern auftreten und das macht riesen Spaß, aber ich möchte wirklich mal so ein Parlor-Magic, nennt man das, also Salon-Magie quasi, so ein Programm auf die Bühne bringen. Daran arbeite ich, das mit der Ukulele mache ich, und beim Film gibt es so 1-2 Projekte, die in Aussicht sind, aber da das so ungelegte Eier sind,
reden wir da nicht drüber. Natürlich, und wir keep the Kinder mit the finger crossed natürlich.
Genau.
Ja. Ich drücke alle Daumen, dass es gelingt. Das mit der Zauberei, da komme ich nochmal drauf zurück, wenn wir wieder Geburtstag feiern dürfen. Clara wird jetzt schon etwas älter sein, aber das ist ja eine Magie, die alterslos ist. Das sind ja nicht nur Kinder, die das faszinierend finden.
Tatsächlich sind Kinder, also Clara, ich habe vorhin ein paar Tricks mit ihr gemacht und das hat super funktioniert, aber Clara ist schon in dem Alter, wo sie nicht mehr ganz das magische Denken hat, was die ganz kleinen Kinder noch haben. Also ich habe einen Kindergeburtstag für eine 5-Jährige gemacht und habe mich da vorher ein bisschen mit Zauberern auseinandergesetzt und unterhalten, und die haben gesagt, das ist ein schweres Alter, weil für die gibt es noch diesen Zauber, dass natürlich irgendwie was aus der Luft kommen kann und verschwinden kann. Für die ist das noch nicht, wow, das ist ja ein Zauber, das ist ja unmöglich. Sondern für die ist das ja klar, in meiner Fantasie kann ich auch was aus der Luft ziehen. Und da muss man dann ganz andere Tricks machen. Die kennen natürlich auch noch keine Kartenspiele, das heißt, die ganze Kartenmagie fällt eigentlich weg. Deswegen, also es gibt bei Erwachsenen und bei Kindern und bei Jugendlichen meiner Erfahrung nach 3 Personen. Es gibt die sich verzaubern lassen können, die das wirklich einfach genießen können. Es gibt die das gut finden, aber gern das Geheimnis lüften wollen, die da dran rumknobeln und unbedingt dahinter steigen wollen. Und es gibt die das überhaupt nicht genießen können, weil sie das Gefühl haben, dass der Zauberer sie verarscht. Darf man das hier sagen? So?
Ja. Jetzt hast du es gesagt, jetzt vorbei, es wird nicht geschnitten.
dass er sich über sie stellt, weil er klüger ist, weil er mehr weiß, was gar nicht der Fall ist. Aha. Also ich habe auch ein bisschen in der Theorie der Zauberei gelesen und eigentlich gibt es ein stillschweigendes Einverständnis zwischen dem Zauberer und dem Publikum. Ich mache jetzt einen Trick, ich werde dich hinters Licht führen, ich werde etwas machen, was ich dich nicht sehen lasse und behaupten, ich mache was anderes, ich lüge dich an, aber du akzeptierst das als Zauberei. Und manche Leute mögen das nicht. Und das ist auch legitim. Und es ist sehr schwer für solche Leute zu zaubern.
Oh, ich schlage vor, die Hypnose einfach dazu zu nehmen. Dann funktioniert das schon.
Muss ich meine Mama nochmal fragen, dass die mir da...
Kann sie das? Kann deine Mutter Hypnose?
Genau, ja.
Ah, siehst du?
Die hat drei Jungs, die musste teilweise hypnotisieren.
So lernt man es aus der Not. Hast du denn Vorbilder in der Zauberei? Ich weiß nicht, Houdini oder...
Ich versuche, also ich habe mir viele angeguckt in der Vorbereitung und habe keinen gefunden, wo ich sage, boah, das ist der Stil, also von denen, die ich in live gesehen habe, das ist der Stil, den ich machen würde. Es gibt den Amazing Jonathan aus Amerika, der einen großartigen Stil hat, den ich aber niemals machen könnte, weil der einfach so... auf die Fresse Magie quasi macht. Die finde ich großartig. Das wäre ein Vorbild im Sinne von, boah, großartig, aber das wäre nicht das, was ich machen würde.
Würdest du uns denn verraten, also ich will das jetzt unbedingt wissen, die Jungfrauen, werden die wirklich zersägt? Sind das wirklich?
Also da gibt's, ich darf keinen Zaubertricks verraten, sonst komme ich in die Zauberhölle bestimmt.
Wenn, also ich wollte gern wissen, ob die das überleben.
Nein.
Nein.
Die brauchen immer eine neue.
Das hatte ich befürchtet. Ja. Aber schreiben die das dann aus? Wie geht das denn technisch? Ich meine, wer meldet sich denn auf den Job? Gut. Also ich finde das ganz, ganz fantastisch. Es ist ja eine alte Kunst.
Schauspielern oder Zaubern?
Zaubern. Schauspieler natürlich auch.
Ja.
Also ich denke gerade an das siebte Siegel. Ja? Ingmar Bergman. Das siebte
Siegel. Ja.
Ja. Und dann spielt er mit dem Tod. Die ganze Schauspieltruppe flieht vor der Pest und der Protagonist spielt Schach mit dem Tod, um seine Tage zu gewinnen, um nicht gehen zu müssen. Schauspielerei ist natürlich die Gaukler, das ist ja alt wie die Menschheit fast, aber auch die Zauberei ist eine alte Kunst. Deswegen fragte ich vorhin nach Houdini, der ja eine historische Figur ist und nicht nach, ich weiß nicht, David Copperfield oder so, die ja so im Moment im Showbusiness sind. Was sind denn deine Tricks? Also nicht die Lösung verraten. Und über die Jungfrauen denke ich nochmal nach.
ich liebe die Zauberei, die in der Hand des Publikums eigentlich passiert. Also wenn ich dir quasi, du suchst dir eine Karte aus, um das jetzt mal als Beispiel zu zeigen, du suchst dir eine Karte aus, steckst sie zurück ins Deck, mischst das Deck durch, ich schaue das Deck an und tue so, oder ich spiele hervorragend, dass ich deine Gedanken lese und bin komplett überzeugt, dass ich die richtige Karte gefunden habe, ziehe sie aus dem Deck und du schüttelst den Kopf und lachst und sagst, nee, ist die falsche, du bist ja ein Depp, was ist los mit dir? Und ich sage, verdammt, ich habe den magischen Touch vergessen und dann gibst du mir deine Hand, ich lege dir die Karte da rein, du machst die andere Hand oben drauf und ich sage dir, du sollst bitte ganz fest an deine Karte denken und wenn du die Hand lüftest, hast du auf einmal deine Karte in der Hand und nichts anderes. Sowas mag Schön. Ich.
Ja, da ist viel psychologisches Grundwissen drin.
Also zur Zauberei, um da nicht zu sehr ins Detail zu gehen, gehört tatsächlich Menschenführung. Also das finde ich auch so schön an meinen beiden Berufen. Also Zauberei ist ja noch nicht mein Beruf, aber dass ich das jetzt gerade so ein bisschen lernen darf, dass wie man die Aufmerksamkeit leitet. Misdirection heißt das beim Zaubern, beim Schauspielen würde es man einfach, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht oder auf einen bestimmten Teil der Bühne lenkt. Wenn ich möchte als Zauberer, dass du gerade nicht auf meine Hände guckst, muss ich halt was machen. Ne? Und wenn ich als Schauspieler möchte, dass du gerade genau das empfindest, was ich empfinde, dann muss ich auch was machen.
Mir fällt gerade was Interessantes ein. Der Begriff Zauber auf der einen Seite als Handwerk und auf der anderen Seite als Botschaft, als Aura. Wie geht das zusammen? Irgendwann finden sich diese beiden Begriffe, denn beide beruhen ja, also beides, die Schauspielerei und der Zauber, beruht ja auf Können, wie du sagst, also auf Handwerk. Und dann muss der Zauber passieren. Das eine mal explizit, weil wir es ja so nennen, weil es ja ein Trick ist, heißt ja auch Zaubertrick. Und auf der anderen Seite als magisches Vorgehen, als etwas, was wir im Grunde genommen nicht wirklich in Worte fassen können.
Das ist wieder das, wo der Zuschauer nicht für zuständig ist, aber was wir nur anregen können oder hoffen, anregen zu können im Zuschauer, diesen Zauber, dass er sich verzaubern lässt. Ähnlich wie diese drei Typen, die bei den Zaubertricks zuschauen, braucht es die Bereitschaft und vielleicht auch die emotionale Situation des Zuschauers, dass er in dem Moment was empfindet und sagt, ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht. Und für mich ist das so und so. Aber auf jeden Fall diesen Zauber anregen, wir können quasi nur das Streichholz anmachen, die Kerze drunter halten, muss der Zuschauer.
Schönes Bild. Was war denn die schönste und erfüllendste Rolle, die du bisher hattest?
Der Peter Munk in Das kalte Herz.
Das von Willem Hauff. Das
Alter Schwede. Du liest auch ab und zu mein Buch, oder? Ja, Willem Hauff, Das kalte Herz, Peter Munk, genau.
Ja.
Es geht eigentlich um die Grundidee, ich will geliebt werden. Der Peter Munk will geliebt werden, ist gesellschaftlich nicht so angesehen als Köhler und lässt sich auf einen Deal, auf einen Handel mit einem Waldgeist ein und bekommt einen Stein als Herz eingesetzt und hat dafür mehrere Wünsche frei. Ja. Und das auch mit meiner Theatertruppe haben wir das gespielt. Und das war, da habe ich auch viel über mich selbst gelernt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch.
Nein.
Aber dieses Verlangen, Leuten zu gefallen, Leute zu unterhalten, damit Erfolg zu haben, finanziellen, das muss man hinterfragen. Wann ist das selbstsüchtig vielleicht? Wann ist es gesund und wie ist es gesund und wann verstellt man sich? Ja. Und das Stück hat einfach toll funktioniert. Meine Kollegen auf der Bühne haben da Vollgas gegeben, das war einfach super. Und wir haben das für verschiedene Altersgruppen gespielt und haben das immer angepasst.
Mhm.
Und am meisten Spaß hat es in der jugendlichen Variante gemacht, wenn man wirklich ein bisschen derber spielen konnte, wirklich zeigen konnte. Also es ist ein sehr dramatisches Stück oder dramatisches Geschichte eigentlich, Märchen.
Das war grausam, ne?
Genau, also der erschlägt seine Mutter im Zorn dann, genau. Im Jähzorn. Das haben wir so nicht gemacht, aber diese Brutalität gegen andere, nur um sich selbst nach vorne zu bringen.
Aggression, ja.
Genau, das war spannend zu sehen, wie das Publikum auch darauf reagiert. Wieder dieses, das Streichholz angemacht und zu sehen, ob die anderen sagen, ja. Boah, was ein Arschloch und so. War toll. Ja.
Also du bist da aufgegangen in der Rolle. Und was war die schwierigste?
Eine, in der ich Italienisch sprechen musste. Komplett. Ich kann überhaupt kein Wort Italienisch. Der Regisseur fand mich einfach super, ist ein Freund und wollte, dass ich diese Rolle spiele. Mhm. Hat mich da gesehen. Wusste, dass ich kein Italienisch sprechen kann. Und es ist ein Home Invasion Thriller, also Weihnachten, Familie ist beieinander und dann kommt es zu einem Überfall, zu einem brutalen Überfall auf dieses Haus, weil die Polizei nicht gerufen werden kann, abgeschnitten durch Schnee, Sturm und so weiter und so fort. Und ich war einer, der diesen Überfall anleitet, der sich eingeschlichen hat in die Familie und das dann alles anleitet und mit seinen Komplizen eben Italienisch spricht. Und ich kann kein Wort Italienisch. Das heißt, für mich wurden dann Pappen mit dem italienischen Text immer neben die Kamera gehalten, so dass ich in die Richtung gucken konnte oder neben meinen Anspieler. Und ich habe dann quasi Wort für Wort in Lautschrift darunter gelesen, versucht, die Emotionen drunter zu setzen und dafür zu sorgen, dass meine Augen trotzdem irgendwie auf dem Anspieler bleiben. Das war durchaus eine
Schwierigkeit. Film oder Theater?
Film.
Ja, weil ja. Überfall ist ja... Aber gibt im Theater auch bestimmt, fällt mir jetzt kein Stück ein, wo ein Überfall vorkommt. Na, egal. Also im
Die Film, Räuber.
Die, ja, okay.
Kommt vielleicht einer drin vor.
Andere Message. Aber warte mal, wieso Italienisch? Hast du zur Mafia gehört oder warst du, wieso?
Nee, nicht zur Mafia, aber damit die Hausbewohner nicht verstehen, was für Befehle er seinen Jungs da gibt.
Aha, eben Italienisch kann ja auch keiner, ne?
Die Hausbewohner konnten es nicht, so wenig wie ich, scheinbar.
Okay. Ah, ich verstehe. Und dann mussten die... Ah, ja, gut. Interessant. Ich dachte immer, sowas wird synchronisiert, wenn es echt sein soll. Dachte ich immer.
In dem Fall, es war eine, wie heißt das, eine Independent-Produktion und dann wird das nicht synchronisiert.
Wird es nicht synchronisiert.
Da war aber auch ein Klavierspieler, der mich gedoubelt hat. Weil so gut konnte ich nicht Klavier spielen,
wie
ich
also in diesem Film. Also italienisch, ja. Klavierspielen, was du ja eigentlich kannst.
Also meine Finger wurden gedoubelt. Boah, was hat der gespielt? Ein italienisches Stück natürlich.
Rossini, Scarlatti, Scarlatti?
Ich weiß es nicht mehr. Auch gesungen. Singen muss durfte ich dann wieder selbst.
Das ging dann.
Das
du hast ja auch Gesangsunterricht gehabt, ne?
Oh ja. Das war mein Lieblingsfach in der Schule. Auf der Schauspielschule.
Ah.
Genau. Der Gesangsunterricht. Weil ich das vorher nicht hatte. Also ich hatte es in der Vorbereitung auf das Vorsprechen.
Mhm.
Und dann auf der Schauspielschule halt erst im Chorunterricht und dann Einzelunterricht und das hat großen Spaß gemacht.
Ja, Singen kommt ja auch. Singen ist ja das älteste Musikinstrument, was der Mensch hat. Die Stimme war zuerst da. Da können wir alle, wir Musiker müssen immer von der Stimme lernen und vom Gesang. Ganz wichtig. Sag mal, der letzte Film war ein größerer, war das ein Kinofilm?
Den letzten, den ich gedreht habe? Ja. Oder? Ja, das kein Kinofilm, ein ARD-Mehrteiler. Zwei Teile bisher. Historisch sehr, sehr spannend. Spielt in Bonn, meiner Geburtsstadt, zum großen Teil. Spielt im Ersten Weltkrieg oder Ende Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, aufkommende Nazizeit. Und war ein sehr großes, schönes Projekt auf jeden Fall.
Und deine Rolle darin?
Die Rolle des besten Freundes, der aber durchaus auch sehr viele dunkle Geheimnisse hat. Genau. Also der beste Freund der Hauptrolle. Es geht um das Hotel Dresden, das ist das Rheinhotel in Bonn, das es tatsächlich gibt, das auch historisch viele Sachen miterlebt hat. Und da ist Charlie Chaplin abgestiegen, Greta Garbo, Adolf Hitler hat da sein Hauptquartier im Rheinland aufgeschlagen, hat da den SA-Putsch geplant, beziehungsweise nicht den SA-Putsch, sondern die Gegenmaßnahmen dazu. Und genau darum geht es. Also die Hauptrolle ist der Besitzer oder der Leiter dieses Hotels, der Juniorchef. Und ich bin ein Kriegskamerad von ihm und komme mit ihm aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause.
Mhm.
Genau.
Also ein ähnlich geschichtsträchtiges Hotel wie der Elefant in Weimar.
Den kenne ich nicht, aber ich nehme an, dass da die Herren Goethe und Schiller vielleicht abgestiegen sind.
Naja, erstmal und dann natürlich Thomas Mann und dann spielt da Lotte in Weimar, die da absteigt. Das ist also Lotte, Goethes Geliebte und Goethes Inspiration und Hitler war da natürlich auch. Und
Hitler ist natürlich auch im Elefanten abgestiegen.
Natürlich.
Der konnte sich nicht, also die Parallelen zu anderen Herrschern der heutigen Zeit sind unverkennbar. Hotels und so.
Hotels. Naja, ich auch Hotels. Also ich weiß nicht. Ist erstmal nichts Verwerfliches dran. Aber gerade nicht Hotels. Kommen wir zu den guten Seiten von Corona. Wir haben Zeit zu lesen. Was liest du gerade?
Ein ganz gewöhnlicher Jude von Charles Lewinsky.
Ein Buch, das ich nicht kenne.
Ein sehr gutes Buch.
Wann geschrieben?
Dürfte in den 2000ern geschrieben sein, vielleicht noch, ja, doch.
Okay.
Genau, also es ist auch als Theaterstück geschrieben, also das komplette Buch. Und es ist unglaublich gut geschrieben, ein monologisches Stück, genau.
Aha, okay. Gut, wir kommen also zum Lesen. Wozu kommt man noch, wenn man Zeit hat, Ukulele spielen, aber das fängt ja erst demnächst an. Was ist noch? Zeit für deine Tochter, ne?
Genau, ganz viel der Tochter beim Erkunden der Welt zuschauen.
Das ist ja auch wirklich der wunderbare Anfang. Jeden neuen Anfang wohnt ein Zauber inne, wenn wir schon beim Zauber sind. Ne?
Ja, das ist wirklich das Gute an Corona, dass ich dadurch die Schwangerschaft komplett miterleben konnte.
Ja,
also
ja.
Durch die Drehtage war ich, weil wir auch im Ausland gedreht haben, immer mal weg und durch einen glücklichen Zufall oder Fügung genau bei der Geburt zu Hause. Eigentlich sollte ich schon wieder im Flieger nach Polen sitzen. Aber ich darf alles miterleben, was Greta Elisabeth erlebt.
Oh, was für ein schöner Name.
Dankeschön.
Oh, großartig. Jesse, was wünschst du dir für die Zukunft?
Dass wir diesen Planeten noch irgendwie gerettet bekommen.
Ja.
Und das mit der Menschlichkeit hinbekommen.
Tja, da liegt aber noch viel Arbeit vor uns, nicht wahr?
Ja. Das war das für den Planeten. War das mein persönlich, mein für mich privat der Wunsch? Oder, also, ja, es wäre schön, wenn wir das irgendwie gewuppt bekommen. Das fände ich, also jetzt, wo ich eine Tochter habe, noch mal viel wichtiger.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir schauen einfach optimistisch in die Zukunft. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch.
Und Fernsehen schaue ich nicht, aber Filme gelegentlich sehr gerne. Und diese Serie werde ich versuchen zu sehen. Im Hotel Dresden. Und sobald du irgendwie schauspielerisch auftauchst, werde ich dabei sein. Ob als anonymes Publikum vor dem Fernseher, also vor dem Bildschirm, oder ich gehe dann auch wirklich hoffentlich irgendwann wieder ins Theater, um deine Projekte zu erleben. Jesse, ich danke dir sehr und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen lieben Dank, dir auch.